Pro und Contra diese Woche müssen wir natürlich schon verdauen, was da über das Wochenende passiert ist. Zum einen der Sieg von Lewis Hamilton in Silverstone. Aber ja, nein. Vor allem natürlich, dass die Schweizer Fußballnationalmannschaft sich aus dem Turnier verabschiedet hat. Und wir schauen führen, was denn jetzt noch auf uns zukommt. Es sind doch zwei schmucke Halbfinale, wo es zu beurteilen gilt, was da auf uns passieren könnte. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Stefan Roth, du bist schon wieder zurück. Zwei Wochen Rhythmus.
Ja, fast. Ja, vor zwei Wochen bin ich das letzte Mal dabei. Dino braucht ja auch ab und zu mal Pausen und Ferien.
Ja, also er muss ja offensichtlich an seiner Veloform arbeiten. Mittlerweile hat er sich, glaube ich, aber in südlichere Gefilde als die Flughafenregion Kloten, Zürich verschoben. Im Detail müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt darauf eingehen. Aber auf jeden Fall sehr verdankenswert, dass du da einspringst.
Ist mir ein Vergnügen.
Deine Expertise einmal mehr zur Verfügung stellst. Und uns jetzt hilfst, einen Reim drauf zu machen, was da passiert ist in den letzten Tagen, vor allem in Deutschland oder Fußball-WM, selbstverständlich. Es mangelt ja nicht an Gesprächsthemen. Und selbstverständlich tun wir dann im Endspurt noch alle weiteren Sportthemen von der Woche abhandeln. Und Burrito Wett, die wird auch aufgelöst, glaube ich, noch nicht, aber Zwischenstände. Aber ich will nicht, nicht vorgreifen. Ich finde, man sollte sich so Höhepunkte aufsparen für später. Die Leute sollen ja Grund haben, um dranbleiben. Nazi.
Ja, was machen wir aus dem? Da bleibt schon etwas liegen, irgendwie gleich noch ein ungutes Gefühl irgendwie noch. Oder findest du nicht?
Also, ich meine, wenn man die nackten Zahlen anschaut, die Schweizer Fußballnationalmannschaft an einer Europameisterschaft im Viertelfinale gegen England im Penaltyschiessen erst ausgeschieden, das ist ja eigentlich einmal sehr gut. Und wenn man dann auch noch weiss, wie man auftreten ist, über weite Strecken in diesem Turnier, dann kann man auch sagen, das ist ein gutes Turnier, aber ich glaube, du wolltest
ich auf mehr auf die emotionale Schiene, dass du hast, glaube ich, zum Beispiel geschrieben, wir spielen da gegen englische Thekentruppe. Ich tue das jetzt ein bisschen schräubeln und du hast es nicht so konkret gemeint.
Ich habe gesagt, wir spielen gegen eine englische Nationalmannschaft, die den Eindruck erweckt von einer Kneipenmannschaft, die noch einen Kater hat vom Vorabend. Was nicht auch unsere Leser lustig gefunden übrigens, das kann ich verraten. Aber es soll... Macht vielleicht Sinn, wenn ich das noch geschwind sage. Soll ich dafür stehen, dass die Mannschaft bis jetzt, wenn man sich überlegt, was die eigentlich könnten, überhaupt nicht ihre PS auf die Straße gebracht hat, nicht einmal im Ansatz. Also überall knapp durchgewürgt, jeweils mit dem ersten Goalschuss spät im Match dann den Ausgleich erzielt, sowohl gegen die Slowakei als jetzt auch gegen die Schweiz am Wochenende. Ja.
Eben darum, um nochmal darauf zurückzukommen, es bleibt euch das Gefühl, es wäre mehr möglich gewesen aus Schweizer Sicht. Man könnte jetzt in einem EM-Halbfinale stehen, das wäre sicher nicht gestohlen gewesen. Und darum ist es ein bisschen eine vergehene Chance und es sticht noch ein bisschen. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Gegen die Leistung lässt sich selbstverständlich nichts sagen, wenn man die EM anschaut. Also ich glaube, man hat vielen Leuten Freude gemacht, man hat Spass gehabt am Auftreten von dieser Mannschaft, auch taktisch gute Sachen gesehen. Und natürlich hat man gewisse Limiten, hat man dann gleich noch in gewissen Bereichen. Ich denke jetzt mal, weil es jetzt zuerst mal darum gegangen ist, einen starken rechten Flügel zu verteidigen, hat man dann schon gemerkt, dass der Abischer kein gelernter Linksverteidiger ist und dort hat Mühe gehabt. Aber vielleicht kommen wir auf das noch ein zurück, nachher im Detail. Insgesamt bleibt ein bisschen was wäre das möglich gewesen? Was wäre möglich gewesen? Man hätte sogar noch vom Final träumen können.
Ja, also wir sind eine Viertelstunde ist man weg gewesen. Oder nein, eigentlich 10 Minuten, der Ausgleich und 10 Minuten vor Schluss. 10 Minuten ist man weg gewesen von diesem Halbfinale. Und wenn man den Spielverlauf anschaut, gestohlen wäre er nicht gewesen. Man hat das Gefühl, die erste Halbzeit hat mir gar nicht so gefallen. Also es war eine gute Leistung gewesen, aber man hat gemerkt, okay, die Engländer sind besser als zuletzt.
Als eine Thekenmannschaft.
Ja, sie sind jetzt doch upgraded worden zu einer, was ist das Nächste? Irgendwie so, ja, Hausmannskost, Beiz oder so. Irgendwie so. Mhm. Wurst- und Brotmannschaft sozusagen.
Bleiben wir bei der Schweiz, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf die England, weil die sind ja noch im Turnier.
Genau, die bleiben noch ein bisschen dabei. Nein, und ich finde, man hat, wenn man die Schweiz gesehen hat, hat man müssen sagen, die spielten so, dass ein Halbfinale durchaus gerechtfertigt gewesen wäre. Also du könntest jetzt sagen, okay, die Deutschen, die gegen Spanien raus sind, sind sicher auch unglücklich raus, können wir nachher auch noch darüber reden.
Selber die Schuld, sonst hätte vielleicht das Goal nicht sollen schiessen, damals in der, was ist es, 92. Minute
genau,
gegen die Schweiz.
Der Ausgleich, der sie in die schwierige Tableau-Hälfte gespült hat. Die Portugiesen werden auch hadern, aber wer Ronaldo so lange drin lässt, ohne dass Zählbares rauskommt dabei, der ist auch selber die Schuld. Das an der Stelle. Aber an und für sich hat sich niemand aufgeregt, wenn das Team im Halbfinale gestanden ist oder gestanden wäre. Und ich glaube, das spricht schon dafür, was man da geschafft hat in den letzten, was ist es, 5-6 Wochen eigentlich, seit Nazi sich getroffen hat.
Eben, die Leistung war sehr gut gewesen. In allen Bereichen hat man nichts zu klagen. Oder? Man hat immer gut mitgehabt oder war besser gewesen. Und trotzdem ist man unter dem Strich ein bisschen weniger nahe am Halbfinale als vielleicht noch vor 3 Jahren, wo man im Penaltyschiessen-Moment hatte, wo man, ja, der erste Penalty ist nicht drin, nachher hat der Sommer noch einen gehabt gegen den Rodri. Ja, dort ist man fast noch ein bisschen näher gewesen, dass das Penaltyschiessen auf Schweizer Seite kippen konnte. Das hat man eigentlich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Das war mir gar nicht mehr so bewusst gewesen. Jetzt hat man wirklich gedacht, gut, jetzt geht es ins Penaltyschiessen. Ich habe meiner Frau gesagt, wo früher gesagt hat, es wird das Penaltyschiessen geben, habe ich gesagt, es ist gegen die Engländer. Da kann fast nichts schief gehen. Ein grosser Irrtum natürlich.
Du hast es verschrauen.
Ja, man hätte es auch besser wissen können. Man hätte ja gewusst, dass die Engländer mit dem Penaltyschiessen historisch sehr viel Mühe hatten, viel ganz schmerzhafte Momente erlebt haben und auch sehr viel investiert haben, um das nicht mehr zu erleben. Und wahrscheinlich im Bereich Penaltyschiessen am professionellsten gewesen sind, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Die haben schon vor 6 Jahren damit angefangen, sich systematisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber jetzt sind wir schon wieder driften von der Schweizer
weg. Ja, genau. Also, wobei, wenn wir schon am Driften sind, mich ein bisschen geärgert über die ganzen ausgerechneten Saka, der wieder schießt. Und wie mutig der ist, dass er wieder antritt. Also, er hat ja bekannterweise vor 3 Jahren im EM-Finale war er einer der englischen Schützen, der verschossen hat. Und dann auch wirklich massivst beleidigt, beschimpft worden ist. Auf allerschlimmste Art und Weise. Und das ist dann so der Moment, wo man sich fragt, ja, also schauen wir jetzt einfach nur bei der EM und bei der WM Fußball. Ich habe bis dann nachschauen, weil ich dachte, der Sack hat doch auch so 1-2 Penalty geschossen in der Zwischenzeit. Man sagt, er hat in der jetzt abgelaufenen Saison 6 Penalties versenkt. Von 6. Also,
er hat das Trauma.
Er hat das Trauma schon längstens überwunden. Also, das ist jetzt nicht eine Überraschung. Erstens, dass er antreten ist, zweitens, dass er trifft. Die Fußballwelt hört ja dann nicht auf drehen, wenn die EM vorbei ist, sondern es gibt Leute, die sagen, sie dreht dann sogar noch schneller. Also die Mannschaft, die englische Mannschaft, dass die Qualität hat und dass gerade Einzelspieler von dieser Qualität eigentlich vom Punkt aus müssten gut sein, ja, das ist nicht die ganz grosse Überraschung.
Beim Saka hat man dann irgendwie auch emotional gedacht, wenn einer nicht soll verschiessen, dann ist es sehr, nachdem was er alles durchgemacht hat, dann haben sehr viele Leute, ja, wo jetzt nicht unbedingt parteiisch sind in dem Spiel, gedacht, oh, aber hoffentlich nicht der wieder, oder? Und ja, ein bisschen aufgeatmet, dass ihm das nicht passiert ist. Aber ja, es ist jemand anderem dann passiert, wo er auch schon vor 3 Jahren einen Penalty nicht reingebracht hat, Akanji, oder?
Ja, genau. Und das ist, bitter. Es ist dann der Moment, wo man sagt, ausgerechnet Akanji, wo ja, ein grosses Turnier gespielt hat, wo, das kann man sagen, oder? Das ist Granit Xhaka und Manuel Akanji sind die 2 Pfeiler gewesen von diesem Team. Der Rest, das klingt jetzt abschätziger, als es gemeint ist, aber die anderen, die hat man rundum gebaut, oder? Also es ist wie, ich glaube, das sagt der Nordamerikaner so, wenn du Erfolg haben willst, dann müssen deine besten Spieler sein. Und ich glaube, das ist bei der Schweiz bei diesem Turnier der Fall gewesen.
Und da bin ich aufgestanden, ja.
Entbehrt dann natürlich nicht einer gewissen Tragik, dass ausgerechnet einer von denen, der hauptverantwortlich ist, dass man überhaupt in die Situation gekommen ist. Nachher das macht, was man von ihm verlangt hat, was auch Murat Yakin von ihm verlangt hat als Nationaltrainer, nämlich Verantwortung zu übernehmen, dass er die übernimmt, zum Punkt schreitet und als Erster schießt und dann halt ja, nicht trifft.
Ich muss zugeben, als ich ihn gesehen habe, anlaufen, vor es parat machen, hätte er noch ewig müssen warten, weil man am Pickford, das am Goalie von der Engländer, das durchgehen lassen hat, dass er weggelaufen ist zuerst. Und sich, also, das ist ja bewusst gemacht gewesen, das ist ein Störmanöver gewesen, wo eigentlich so nicht vorgesehen ist von der Penalty-Protokoll-Ideen. Und ja, ich habe ein ungutes Gefühl gehabt, dachte, das kommt nicht gut, warum? Und habe mich dann nachher gefragt, und das habe ich auch von vielen Diskussionen dann miterlebt, warum hätte denn der Akanji als Erster müssen schiessen? Oder?
Wer wäre es sonst der Schär? Also wahrscheinlich.
Für mein Gefühl, sage ich, Shaqiri ist der, der ich das beste Gefühl habe für einen Penalty. Und auch wenn ich sehe, wie er ihn geschossen hat, hinterher ist man immer schlauer. Logisch, das ist, kommt uns da entgegen. Oder? Dass wir können hinterher schwätzen und alles besser wissen. Aber ich habe das Gefühl, es sei eine ungeschickte Wahl gewesen. Hankrum eben, wir wissen nicht, wie das genau abgelaufen ist. Ob der vielleicht auch der Einzige war, der gesagt hat, ja, ich gehe schon. Also ich meine, ihm kann man sicher nicht vorwerfen, dass er bereit ist, den Penalty zu schiessen. Aber ein schlechtes Gefühl habe ich. Ich habe das Gefühl, er müsste ihn einschauen, wenn man denkt, wer nachher kommt. Ist nicht die sicherste Wette, oder? Weil er natürlich auch nicht regelmässig Penalty schiesst. Fabian Schär, der ja vor 3 Jahren auch gescheitert ist, hat man schon gesehen, Penalty schiesst in seiner Karriere. Hat man das Gefühl, das ist einer, der und das hat er ja dann auch gemacht. Ein Penalty kann rein tun, bei den anderen 3 auch eher, oder?
Ja. Eben, ist jetzt natürlich im Nachhinein einfach gesagt, das muss man dir jetzt an dieser Stelle vorwerfen. Also der Akanji hat ja zwar vor 3 Jahren einen verschossen, aber auch einen gemacht, im anderen Penaltyschießen.
Und sehr gut gemacht.
Eben, also, genau. Also es ist nicht so, dass es dass jetzt da einfach nichts, dass es null Erfolgserlebnis gibt im Penaltyschießen.
Aber du hast die Saka-Penaltys, die er in der Zwischenzeit hätte schiessen können, zwischen dem EM-Final erwähnt. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich nicht zufällig, sondern auch zum vielleicht eben darauf können zurückzukommen. Jetzt, der Akanji hat, soviel ich weiss, nicht Menge Penalty geschossen, seither ich auch in der Statistik kennengefunden, aber vielleicht ist mal etwas, was wir verpasst haben.
Ja, irgendwie im Audi-Cup oder so, im Sommer vielleicht, wer weiss. Also das ist natürlich ein Unterschied, wo man muss sehen, jetzt zwischen den Schweizer und den Engländern. Du hast nicht so viele Leute, die einfach der Penalty-Schütze sind in ihrem Team.
Richtig, man und hat nicht mehr so viele Alternativen gesehen. Oder? Man kann glaube ich davon ausgehen, dass ein Sierra, der auch in der 118. Minute
eingewechselt
hat, den 5. geschossen, dass der Xhaka in seinem Zustand mit einer schweren Verletzung wahrscheinlich nicht probiert hat, noch zu schiessen, ausser er müssen, oder?
Genau.
Und dann hat man schon nicht mehr so viele Alternativen gehabt. Ein Rodriguez ist, glaube ich, noch auf dem Platz gestanden, wo ja auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit Penaltys gemacht hat. Wenn man an das Frankreich-Spiel an der EM vor 3 Jahren uns zurückerinnert, und er hat ja vorher schon 2 Penalty nicht in den Tag gehabt. Drängt sich auch nicht auf, so einen dann in dieser Situation zügig reinzuschmeissen. Und wer hat es noch gehabt? Zuber und Zakarian als Möglichkeiten. Jetzt haben wir glaube
ich. Ja, dann hast du. Gut, Jan Sommer ist ein sehr guter Fußballer, wer weiß. Vielleicht hat er
ja, aber unter den ersten 5 wahrscheinlich wäre er auch ein bisschen dreist gewesen.
Ja, wäre jetzt sehr überraschend gewesen. Wobei der Pickford doch mal, wusstest du, in der Nations League war? Der nicht einen geschossen. Ja. Also dem hat es recht geschehen. Nein, aber es ist am Ende das Penalty-Schiessen. Ich bin nicht so Fan davon, wenn man davor redet, dass es eine Lotterie ist, weil das ist es, glaube ich, nicht. Auch wenn das unser Nationaltrainer auch so formuliert hat, ich glaube, das ist auch in dem Moment von der Niederlage, sieht man es als Lotterie, ja, glaube ich schon. Aber, und du kannst natürlich, du kannst es nicht bis ins letzte Detail kontrollieren, gerade auch, weil du so ein bisschen das Nervenspiel zwischen Goalie und Schütz, aber das ist ein Teil vom sportlichen Wettkampf, also es ist ja nicht einfach, du sagst rot oder grün und dann ist es ein entweder oder nicht. Es kann dann auch noch etwas schief gehen bei der Ausführung. Du kannst beeinflusst werden, du kannst irgendetwas Verrücktes machen. Also mir hat natürlich die Idee gefallen. Irgendjemand hat das, glaube ich, gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht. Man hätte sich ja können in letzter Sekunde noch einen Goalie-Wechsel überlegen, analog zum René Weiler im Cup-Final. Gregor Kobel hineinschicken und komplett für Verwirrung zu sorgen beim Gegner.
Ja, es wären doch noch mal ein paar Zentimeter mehr gewesen, die er einen Ball hätte können auch ein Goalie, der das Goal noch ein bisschen mehr ausfüllt, der auch in der letzten Zeit einige Penalties gehabt hat. Also es wär ein Versuch wert gewesen, denke ich. Ich habe damals, der Van Gaal hat das dort einmal gemacht.
Oder? Mit dem Krul, Tim Krul.
Jawohl, wie gegen Costa Rica, wenn ich mich richtig erinnere.
14.
Es ist auch schon wieder ewig her, oder? Und eben nachher der Röne Weiler mit Servet im Cup-Finale gegen Lugano, wo das ja mit dem Mal sehr gut aufgegangen ist.
Andererseits muss man sagen, Jan Sommer an grossen Turnieren ja grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht hat mit Penalty-Schiessen. Mindestens das Letzte. Also so gesehen, ja.
Nein,
das wäre jetzt... Ich glaube nicht, dass das eine ernsthafte Option war.
Ich weiß auch nicht mehr, wie man daran gedacht hat. Im Nachhinein, wir sind wieder im Nachhinein, hat mir der Move gut gefallen und hat können das Penalty-Schiessen positiv beeinflussen, weil die Psychologie von so einem Penalty-Schiessen, gerade gegen einen Gegner, der alles minutiös vorbereitet hat. Ich weiss nicht, wie heftig die sich auf den Kobel vorbereitet haben. Bei aller Professionalität, was das gemacht haben, können sie das dort, das vielleicht nicht auf dem Schirm können, das auch ein Überraschung. Der ganze Ablauf gestört hätte, so wie der Pickford, der Akanji vielleicht aus dem Trip gebracht hat, indem er eine ewig warten lang, 13 Sekunden ist schon lang, bis der endlich kommt. Oder?
Ist sehr lang und es ist, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also, es ist natürlich nicht wirklich guter Stil, also man reizt wirklich alles auf, gleichzeitig lässt es den Schiedsrichter passieren. Der Schütz weiss eigentlich, also Pickford ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er sich, also er ist eher dafür bekannt, dass er sich etwa die mal etwas einfallen in dieser Art. Also kann man sich mindestens ein bisschen darauf einstellen. Ja, am Schluss kann man ihn gleich rein tun. Oder? Das ist,
der Penalty war trotzdem nicht gut geschossen, aber eben der Ablauf, wenn du musst warten und in dem bist du nicht mehr in der Kontrolle. Oder? Ich glaube, genau. Die Penalty-Experten reden immer davon, dass man selber muss in der Hand haben, oder? Man setzt zum Beispiel, man sollte den Ball vielleicht eben nicht zu früh setzen, sondern den Ball dann erst setzen, wenn der Goalie und der Schiedsrichter parat sind, dass man nachher nicht auf jemand anderes muss warten, bis der parat steht, bis er sich nochmal die Regeln erklären lässt. Es ist mühsamst, dass die Schiedsrichter einen professionellen Fußballer in einem Penaltyschiessen nochmal jedes Mal erklären, du darfst dann nicht zu früh von der Linie und tut.
Aber wieso machen sie das? Weil die wissen das ja.
Ich verstehe es auch nur schon bei einem Corner nicht, wo man zwei, die ein Gerangel haben, nochmal erklärt, du darfst ihn nicht heben, nein, du darfst ihn nicht auf den Fuß. Fürchterlich, das nervt mich einmal. Aber natürlich versuchen die Schiedsrichter, das möglichst sauber über die Runde zu bringen. Und trotzdem hat er sich jetzt dort nicht eine Bemüßung gefühlt, am Pickford zu sagen, ich kann eigentlich Fürsche machen, oder? Wo er wegläuft vom GZ.
Ja, also eigentlich müsstest du ja, aber jetzt sind wir schon wahnsinnig auf einem Nebengleis, als Schiedsrichter beim Start des Penaltys schiessen die zwei Goalien zusammen und sagen, schau, wir machen kein Zeitspiel, wir machen vorwärts, du lenkst den Ball nicht unnötig an, wenn er geschossen, also nachdem der Schuss, der Akt vom Penaltyschiessen, vom Penaltyschuss vorbei ist, ist auch beliebt, irgendwie den Ball noch in die Finger nehmen und dann erst spät zu gehen und so. Du gehst nicht aus deinem Fünfer raus, wenn der Schütz kommt und hast einen Fuß auf und über der Linie. Und das gilt jetzt für alle Penalties, die noch kommen. Das könnte man eigentlich relativ simpel abhandeln. So wie man in den USA so in einem frisch festgenommenen seine Rechte vorliest, kann man das einmal machen, abelieren und nachher müsste es eigentlich auch wissen. Weil das ist wirklich nichts Neues für die.
Eben, die haben sich ja auch schon mit dem Thema Penaltyschiessen vorher auseinandergesetzt. Ja. Sicher die beiden Goalies, sonst müsst ihr sagen, hört auf, wenn ihr das nicht gemacht habt, oder? Also, gehabt einen Goalie. Und eben, sie haben ja nicht nur eine Flasche vorbereitet, wenn man einen Dive Left steht und ob man noch ein bisschen warten soll. All die Tricks, die beim Pickford in den Guttern draufgestanden sind und wir haben es nicht gesehen, die vom Sommer, wird sicher auch nicht ohne Hilfsmittel am Start gewesen sein, dem, wo er da in seinem Tüchel eingewickelt hat. Er wird auch gut vorbereitet gewesen sein. Man kann jetzt im Sommer auch nicht vorwerfen, dass er keinen gehabt hat, aber es hat halt einen gebraucht im Nachhinein.
Irgendwo hat er einen müssen kratzen. Ja. Das ist so, aber es fällt mir sowieso auf, Benaltis, jetzt mal abgesehen, was sind es gewesen, Slowenen, die nicht so gut aussehen, Benaltis schiessen, oder? Warte jetzt mal. Portugal. Nein, welches Penaltyschiss ist jetzt das gewesen?
Portugal, siehst du? Doch, oder? Das ist schon so lange
her. Doch, nein. Ich meine, es sind zum Beispiel mittlerweile wahnsinnig gute Penaltys geschossen. Also wenn man sieht, wie die Franzosen zum Beispiel, die französischen Verteidiger Kunde und Hernandez Penaltys schiessen, dann also, kannst du nur begeistert applaudieren. Nicht, dass uns die Franzosen sonst würden begeistern bei diesem Turnier. Außer durch ihre Defensivkunst. Aber also die Penaltys wirklich zum mit der Zunge schnallen.
Ich bin ein grosser Fan von Penaltyschüssen. Und also es gibt fast nichts Schönes in Penaltyschüssen, wenn sie eine richtig schöne Nicke nur hat. Wobei der Penalty vom Herr Toni, muss ich auch sagen, no look, gerade am Goalie in die Augen schauend und in die Ecke, hat mich auch beeindruckt. Muss ich sagen, das ist technisch, glaube ich, schon auch noch sehr anspruchsvoll. Aber ich habe immer das Gefühl, das kann man ja auch üben, dass der Bewegungsablauf bei allem Stress noch aufrechterhalten kannst, weil es halt tausendmal geübt hast. Und ich bin nicht sicher, ob da genug investiert wird in diesem Bereich von Profifußballern, wo man sollte meinen, genug Zeit hätte, da diesen Penalties zu arbeiten. Das soll jetzt kein Vorwurf sein an dem Einzigen, der nicht getroffen hat, auf keinen Fall mehr generell. Oder?
Also einfach, um es noch auflösen, ja, es ist Portugal, Slowenien, sind Slowenen, die auch, auch ihre drei Penalties ja, verschossen haben. Diogo Costa hat auch gehabt, unser Freund aus dem Aargau,
ja.
Geboren im Aargau. Und mittlerweile für die Portugiesen im Goal. Jetzt aber noch einmal zurück zu dieser Nazi. Was bleibt von diesen, was sind es, 5 Spiele, 3 Turnierwochen?
Ja, man hat weiter, wie schon mal ein grosses Turnier in Deutschland, eigentlich kein Match verloren, wenn man das Penaltyschüssen ausklammert, oder? Die Erinnerungen an dem Penaltyschüssen gegen die Ukraine sind noch immer noch frisch, weil das ist wirklich ein Penaltyschüssen des Grauens gewesen. Und das ist das mal auch nicht der Fall gewesen. Man hat doch irgendwie 4 von 5 reingebracht. Aber ja, in Deutschland noch kein Spiel nach 120 Minuten verloren bei einem grossen Turnier. Ist ja eigentlich auch noch, es sind dann gleich. Wie viele Matches sind das? 9 Matches?
Ja.
Also Hut ab.
Also man sollte dringend wieder in Deutschland spielen.
Ja.
Der Julian Nagelsmann beklagt das ja auch, dass jetzt so schnell nicht wieder in Deutschland ein Turnier ist, ein Heimturnier. Uns geht es dem Fall ähnlich. Eigentlich wäre das ein gutes Pflaster zum wieder einmal.
Ja.
Schade.
Ist aber schön nöch, oder?
Das kommt, ja, also das muss man, kann man vielleicht in die Bilanz schon auch noch einfließen. Ich glaube, es ist für viele Schweizer, Schweizerinnen und Schweizer, ein gutes Erlebnis gewesen, das Turnier. Also, man hätte gehen können. Man hat jetzt auch immer wieder gehört von Leuten, die kurzfristig an Tickets gekommen sind, für die K.O.-Match zum Beispiel. Also, es war nicht unmöglich gewesen, dann tatsächlich an die Billets zu kommen. Man kommt mit Zug und Auto gut an die meisten Spielorte. Es ist mein Eindruck, grundsätzlich eine positive Stimmung an diesem Turnier. Es hat ein paar Tiefpunkte gegeben, türkische Doppelsieg-Torschützen, österreichische Ausfälle auf den Rängen und in der Stadt, glaube ich. Trotteln gibt es überall, wo viele Leute zusammenkommen.
Für mein Gefühl sind ein bisschen zu viele Becher geflogen jeweils. Generell
das ist ein
Match
Punkt,
ist etwas gewesen, was man in der letzten Zeit nicht so gekannt hat. Eigentlich. Eben, dass die haben da sicher ein Depot drauf, dass die durch die Gegend fliegen und in rauen Mengen. Und ich rede jetzt nicht beim Jubel, wo Goal fallen und die Leute aus Freude ihre Becher mit halbvoll oder vollem Inhalt durch die Gegend fliegen lassen, sondern ja, dass Spieler bei Corner oder bei Torjubel beworfen worden sind. Das ist mir sehr negativ aufgefallen, aber insgesamt glaube ich, die Stimmung an der EM sehr positiv, sehr auch friedlich, wenn man jetzt einzelne Zwischenfälle davon abgesehen. Das ist ja eben, ein paar Idioten findet sich überall. Eigentlich eine gute Ambiance im Gesamten. Oder?
Absolut. Und Nazi hat sich dort gut eingefügt. Oder? Also du hast im Prinzip praktisch keinen Verlierer in diesem Team. Also ich meine, du hast die grossen Gewinner, das ist klar, mit dem Murat Yakin, einem Trainer, der jetzt also zum einen mal die Scharte von der WM ausgewetzt hat mit dem Achtelfinal-Debakel 1:6 gegen Portugal. Er hat gezeigt, okay, es geht auch in einem Länderspiel, in einem K.O.-Spiel auf höchstem Level gegen einen grossen Gegner. Oder mindestens gegen einen Gegner mit einem grossen Namen. Wenn man es jetzt ganz fies weiss sagen, nein, aber du musst die Italiener zuerst schlagen und dann die Engländer, die sich aufführen wie eine Thekentruppe. Aber auf das können wir dann vielleicht nachher noch kommen, wo dann auch noch so köstlich beleidigt sind, wenn sie mit der Kritik aus dem eigenen Land konfrontiert werden. Aber lass uns das wirklich später abhandeln. Nein, der Yakin ist sicher einer der grossen Gewinner. Dann ist der Granit Xhaka, der, ich glaube, jetzt so auch in den Augen von der Schweizer Fußballöffentlichkeit so den Sprung gemacht hat vom manchmal ein bisschen flegelhaften oder manchmal auch sehr flegelhaft auftretenden Leistungsträger so zu einer Art, ja schon, eine Figur, repräsentiert etwas und stellt auch etwas dar.
Man hat strahlt Schätze gelernt, aus, oder? In der breiten Masse, genau, eigentlich, oder?
Genau. Und also das hängt schon auch mit ihm zusammen. Also natürlich zum einen mit seiner Leistung, zum anderen aber schon auch, dass er, und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, also das ist etwas, wo er sicher den Fokus darauf legt, dass er eben sich auch bewusst ist mittlerweile, wie er wirkt und was es auch bewirkt, wenn er etwas macht, etwas sagt, etwas schreibt. Ob jetzt zur Unzeit oder nicht, das kann ja dann jeder für sich selber noch deuten. Aber er hat so die irgendwie so etwas Staatsmännisches an sich gehabt jetzt in diesen Wochen. Und das steht ihm gut und das steht logischerweise auch den Nazi gut, weil ja, man sagt ja immer, Führungsspieler beeinflusst dann hat eben schon ein bisschen mehr als nur das, was auf dem Platz passiert. Und das hat offensichtlich dann auch eine Ausstrahlung auf den Rest vom Team.
Er hat irgendwie in dem Jahr, wo er jetzt zurückgekommen ist auf Deutschland, aus England, wo er halt immer sich immer beweisen und immer mit Kritik belastet worden ist und herausgefordert worden ist, weil er halt manchmal Karten geholt hat, die ein oder andere zu viel. Und in Deutschland ist er sofort sehr schnell als Autorität, als fußballerische Qualitätsperson wahrgenommen, als grosser Leader. Und dann hat Leverkusen gewonnen. Ein Spiel verloren die ganze Saison. Also ja, eine riesen Saison von Xhaka und er hat nahtlos weitergemacht. Und ich glaube, er hat extrem an Akzeptanz gewonnen, auch in der Schweiz. Und jetzt wissen alle, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. Manchmal hat man ihm das nicht zugestehen. Und ich glaube, ja, die Zweifel sind weg. Ich glaube, wenn die Schweiz das Penaltyschiessen gewonnen hat, gut, wir wissen nicht, wie viele Spiele er noch machen konnte. Ich meine, das ist auch heldenhaft eigentlich mit einem Muskelriss, Muskelfaserriss in ein Spiel hineinzugehen und zu spielen. Das ist nicht nichts. Oder?
Also, Nein, das ist nicht.
Normalerweise ist man da raus. Und klar, wenn es nicht möglich gewesen wäre, wäre es nicht möglich gewesen. Aber es braucht dann gleich die Einstellung dazu. Und sind wir ehrlich, wir sind nicht den ganzen Match uns bewusst gewesen, dass da etwas nicht gut ist beim Xhaka.
Nein, also wenn man spürt,
er hat sehr gut gespielt, genau. Hat zwei kleine unglückliche Ballverluste gehabt, die dann folgenlos geblieben sind, aber ist sehr präsent gewesen, hat nicht zuletzt seine Persönlichkeit ist auf dem Platz gewesen und jeder, also ich habe noch englischen Kommentar gehört, wie meistens, wenn es irgendwie geht, und die haben in den höchsten Tönen von dem Spieler geredet und ja, auch das anerkannt. Und in England hat er ja doch auch andere Zeiten noch erlebt gehabt. Vorletzten Saison.
Ja, also wenn man sich das Spiel angeschaut hat, hat man nicht das Gefühl gehabt, okay, da stimmt etwas nicht. Oder, wenn dann im Nachhinein klar wird, dass er nicht hätte schiessen eigentlich und lange Bälle auch schwierig waren, ja, dann muss man sagen, das ist hoppla, dann schon nicht ohne. Das ist auch eine Schwächung für die Mannschaft. Gleichzeitig offensichtlich ist ein Granit Xhaka mit, ich weiß nicht, was das sind, in Prozent, 80% vielleicht oder so.
Fast zwingend, oder? Wenn nicht mehr die Sachen,
ja, also meine,
lange Bälle sind ja nicht etwas, was er nicht im Repertoire hat und schiessen, ja, wenn man die Bundesliga-Saison verfolgt hat oder im Cup-Final gesehen hat, schiessen kann er auch, oder? Also das fehlt dann und ja, aber das hat man eigentlich nicht gespürt, oder? Also sehr ein überzeugender Auftritt nochmal gesehen von
ihm. Absolut. Und einen über 120 Minuten, nicht ja. Nur einfach über 90. Also sehr, sehr respektabel. Oder mehr als das, also bewundernswert.
Du würdest jetzt in den Hut ziehen, wenn du
einen genau, hast. Im Gegensatz zu dir trage ich keinen. Darum verzichte ich jetzt darauf, irgendwelche Bewegungen zu machen. Aber ja, dort ist klar, also Granit Xhaka ist sicher noch mal gewachsen, so in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Wochen. Dann hast du, finde ich, eine Reihe von Leuten, Akanji zählt selbstverständlich dazu, auch wenn es jetzt unglücklich geendet hat mit dem Fehlschuss im Penaltyschiessen.
Also er hat ja sehr stark gespielt in allen Spielen. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass es Mengen bessere Innenverteidiger gehabt jetzt an der EM. Auch mit der, ja, die ganze Mannschaft hat funktioniert und ja. Er ist doch der Chef gewesen hinten drin. Klar, immer mit der Unterstützung auch von Xhaka, wo einer defensiven Stabilität dann schon hilft, wo er einmal zurückgekommen ist. und dort den einen oder anderen Ball auch noch abgefressen hat oder gelenkt hat, Golf hat zu organisieren. Aber ja, dort gibt es ja eigentlich, also die Schweiz ist schon sehr schwierig zu schlagen und niemand hat es geschafft, ohne Penaltyschüsse. Also, nein, das ist schon das, was die Mannschaft auch jetzt an der EM wieder ausgemacht hat. Und dann hat man noch einen grossen Sieg gelandet. Man kann jetzt schon an den Italienern rummerken, dass die nicht im besten Zustand waren, aber sie sind dort hingekommen. Und vor dem Turnier hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass Italien die letzte Mannschaft ist, wo man da mit der muss rechnen. Mit einem Trainer, der schon Erfolg hatte, mit einigen guten Spielern. Das war eine sehr überzeugende Aufführung von der Nation.
Ja, man hat ja gegen Italien auch nicht einfach irgendwie gewonnen, gegen ein Italien, das nicht so gut ist, sondern man hat die dominiert. Also man hat wirklich das Spiel im Griff gehabt und hat die auch nicht mehr in den Match hineingelassen. Also das dürfen wir ja dann auch sagen, die Art und Weise, wo ja übrigens auch in dem England-Match erste Halbzeit man gemerkt, okay, die Engländer sind besser als vorher, was sicher mit dem einen oder anderen taktischen Kniff zu tun hat. Also die Dreierkette ist ja dann zwar im Aufbau gleich. Ja, also es ist jetzt nicht das Klassische, nicht das, was man zum Beispiel vor 3 Jahren noch gespielt hat, zum Teil an der EM bei den Engländern. Aber man hat offensichtlich mehr Stabilität irgendwie gehabt. Und gleichzeitig hat die Schweiz doch, also hat sie immer auch wieder hinten reingedrückt und hat es geschafft, die ein bisschen schwimmen zu bringen. Ist natürlich lang gegangen, auch bei den Schweizer bis zum ersten Goalschuss. Aber also wenn man die einschlägigen Advanced Stats anschaut, wenn man Expected Goals anschaut, zum Beispiel hat die Schweiz die Nase vorne gehabt, über 120 Minuten. Also das
wie viel ist das gewesen? Bei 1,5?
Anderthalb zu 0,8. Ich glaube, ja, nicht, ja, vielleicht. Ich weiss es.
Also eigentlich ein 1-1-Spiel.
Wenn du so willst, aber doch mit doppelter Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizer noch einen mehr machen, sozusagen. Ja. Und das muss man dann, finde ich, gegen eine Mannschaft mit dem spielerischen Potenzial, mit dem fußballischen Potenzial wie England, wo das aber eben nicht ausschöpft, muss man dann gleich zuerst anbekommen. Und das finde ich, das verdient grossen Respekt.
Wenn man böse will, und ich will dir jetzt gerade kurz böse, wir sagen, vielleicht wäre gegen eine Mannschaft, die spielt wie eine Thekentruppe, ich überzeichne das ganz bewusst, vielleicht wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen, um dauerhafter zu unter Druck zu setzen. Es waren halt nur Phasen, wo man wirklich den Stempel aufgedrückt hat im Spiel. Sonst hat man dann doch ein paar Phasen gehabt, wo man selber schauen musste. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, die Position Saka, wo natürlich viel höher noch gestanden ist, als eigentlich in den letzten Match viel mehr angespielt worden ist. Der Tripper auf der anderen Seite bei England auch viel mehr führen gekommen ist, also höher gestanden sind, dass sie, eben, das sind taktische Veränderungen. Und mit dem haben die Schweizer phasenweise recht Mühe gehabt mit dem Saka. Also der Fischer ist halt ein paar Mal isoliert gegen ihn gestanden und das ist dann ein Weltklasseflügel, der im 1 gegen 1 schon sehr schwierig zum Spielen ist, wenn man sich das nicht so gewöhnt ist, weil der Fischer ja kein Außenverteidiger ist. Nachher, finde ich, hat man das eigentlich dann mit der Zeit recht gut in den Griff gekriegt, als Mannschaft den zu verteidigen. Ist auch nicht mehr so viel über ihn gelaufen. Bis dann der Wechsel gekommen ist, wo ich im Nachhinein jetzt finde, vielleicht wäre er nicht nötig gewesen, den Vargas rauszunehmen, wo ich habe das Gefühl, der war eher gerade ein bisschen am Aufdrehen gewesen. Das war auf der rechten Seite dann ein paar Mal gewesen, in diesen Aktionen vor dem Wechsel. Hätte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dann muss man dringend schon rausnehmen, aber ja.
Ist im Nachhinein.
Zuber ist gekommen und dann ist dann die nach dem Goal, man ist ja dann in Führung gegangen und dann ist noch die Szene gekommen, wo der Sack halt als Mannschaft zu wenig gut verteidigt wird. Es sind Bruchteile für Sekunden, die fehlen und ein gutes Goal von der Qualität.
Eben, ein gutes Goal. Er sitzt dann auch, also ja. Geht wie ein Pfosten rein, oder?
Ja.
Also, ja. Wahrscheinlich muss so einen Moment einmal zugestehen, wenn ein Spieler wie einen Saka. Aber ich würde eben dann schon noch sagen, also wenn die Engländer so auftreten wären gegen die Slowaken in der Runde vorher, dann wären sie jetzt daheim.
Ja.
Also nur um die Thekentruppe noch einmal einzusortieren, Kneipenmannschaft oder was auch immer das war. Mir war eigentlich in diesem Satz vor allem wichtig, als ich geschrieben habe, dass sie so spielen, als ob sie einen Kater hätten, nämlich irgendwie so ein bisschen durcheinander und nichts geht zusammen und konfus zerfahren.
Der Eindruck war ja nicht unberechtigt. Also,
schon auch festhalten.
Also, nach 4 Spielen war niemand da, der die Engländer für ihr Spiel gelobt hat. Jeder weiss, dass die Mannschaft besser müsste spielen vom Potenzial
her. Und im gleichen Text habe ich auch geschrieben, es könnte schwierig werden, wenn sie jetzt plötzlich den Knopf finden. Und sie haben ihn so halb gefunden, würde ich sagen. Sie haben ihn jetzt noch nicht, aber das wäre auch überraschend, wenn es von heute auf morgen ging. Aber sie haben...
Nur kurz, sind wir noch bei der Schweiz oder sind wir jetzt schon fertig? Sonst können wir natürlich schon zu den Ländern übergehen. Ich kann mich erinnern
an euren... In Anbetracht von der fortgeschrittenen Zeit langsam weitergehen.
Also insgesamt, noch mal kurz zusammengefasst, glaube ich, kann man sicher mit den Leistungen sehr zufrieden sein von der Nazi. Aber man könnte jetzt im Halbfinale stehen und das wurmt dann, ja, dann schon.
Das bringt es gut auf den Punkt, glaube ich. Ja. Es hätte können, es wäre mehr möglich gewesen und da kann man nicht einmal jemandem gross etwas vorwerfen.
Nein,
man
kann niemandem etwas vorwerfen.
Aber die Gelegenheit war goldig gewesen. Und dann gegen die Holländer im Halbfinale, die auch bis jetzt nicht schlecht sind, aber durchaus Angriffsfläche geboten hätten. Ja, du bist noch ein Sieg vom Finale weg. Und ja, im Spiel ist immer alles möglich. Und dann, ja. Aber
Das eine Spiel findet leider ohne die Schweiz
statt. Genau, das findet statt mit den Engländern, wo wir...
Ah, nein, das, so weit sind wir noch nicht. Ich habe jetzt vom Finale geredet, aber ja.
Aha, ach so. Das nächste Spiel. Ich meine jetzt das erste Halbfinale, selbstverständlich. Wenn wir bei den Engländern bleiben, dann kann man dort wahrscheinlich festhalten, dass der Gareth Southgate wieder dort landet, wo er meistens landet. Jetzt an der EM ist er im Viertelfinale zwar. Aber...
Dort haben sie zu gut gespielt im Viertelfinale für
das Southgate. Das war wahrscheinlich gewesen, genau. Man ist wieder ganz vorne dabei. Das muss man anerkennen. Wir sagen es jetzt mal so.
Was traust du den Engländern jetzt zu? Es du, der ja sehr, sehr kritisch war,
ich traue ihnen viel zu. Aus dem einfachen Grund, dass die Holländer auch nicht ganz satt und fest sind. Die Holländer machen mir aber bedeutend mehr Spass. Also ich hoffe tatsächlich, dass Holland das irgendwie schafft.
Die Holländer haben ja in diesen K.O.-Spielen immer ein Wake-up-Call gebraucht, oder?
Genau.
Machen die Engländer, wenn man es jetzt so sieht, in diesen EM, machen sie den Gefallen, jemanden zu wecken?
Das ist ein sehr guter Punkt. Nein, das machen sie wahrscheinlich wirklich nicht. Bei den Engländern, ich habe es jetzt glaube ich schon viermal gesagt, oder? Rein das Potenzial, das in dieser Mannschaft schlummert, ist eigentlich gut genug, dass der Titel drin liegt. Also ja, als Europameister tippt vor dem Turnier. In der irrigen Annahme, dass da irgendwie ein
Spieler ist. Aber du bist schon vor zwei Wochen umgeschwenkt. Das ist schon, ich kann mich erinnern, du hast dort schon klar gesagt, das
kann nur spannend werden. Ja gut, irgendwann muss man dann einfach sagen, gut, jetzt haben wir zwei oder drei Matches gesehen und es stehen uns auch in verbliebenen Horzberg. Ja, es ist dann schon... Man darf ja auch dazulernen als Beobachter.
Sollte man eigentlich, oder?
Was mich jetzt interessiert, ist, der Luke Shaw ist eingewechselt worden. Im Verlauf von dem Spiel. Ist einer von diesen drei gewesen, wo der Southgate dann, also dem sein Coaching, es ist so furchtbar, hat jetzt auch wieder dann reagiert auf den Rückstand.
Aber das mal sehr schnell reagiert. Und, ja, und es ist ja, wirklich, es ist in dieser Phase, wo die Umstellung der Engländer gekommen sind, ist das Goal dann auch schon gekommen, bevor sich die Schweizer richtig können, auf das einstellen.
Aber also, es hat zuerst müssen ein Goal fallen, oder? Also er wirkt wie ein Mann, der grundsätzlich froh ist, wenn er im Penalty schießen ist.
Kein Wunder, wenn man 5 so Penaltys nachher versenkt.
Aber also, ja, der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Aber eigentlich ist es dumm. Man muss es wirklich so sagen. Also der Prozess ist nicht gut. Weil du hast eine Mannschaft, die individuell besser ist als alle ausser Franzosen vielleicht, kann man sagen. Die Franzosen haben ein Team, das qualitativ sicher auf gleichem Level ist. Die Spanier sind irgendwo in einer ähnlichen Region, würde ich behaupten. Das könnte man sogar sagen, die Portugiesen sind auch nicht weit weg.
Die sind daheim.
Aber Portugies. Jetzt sind sie daheim, genau.
Aber du hast Stichwort Portugal, nur ganz kurz. Dort hat es ja ein Spieler vorne drin, der ausser dem Spiel, wo es um nichts gegangen ist, jede Minute gespielt. Ich rede von Ronaldo. Und ich habe das Gefühl, die Engländer haben ein bisschen eine ähnliche Figur in ihrem Team, obwohl der mehrere Jahre jünger ist und nicht in Saudi-Arabien, sondern in Bayern spielt, in München, der Harry Kane. Und mich dünkt der extrem nicht präsent als Fußballer vorne drin, wenig Zug. Ich habe zwar dann mit Erstaunen festgestellt, dass die englischen Spezialisten von der BBC, Lineker und Co. plötzlich regelrecht euphorisiert waren und plötzlich das Spiel gegen die Schweiz super gesehen haben und zu Fanboys geworden sind, während sie ja doch in den letzten paar Wochen zu Recht sehr kritisch waren. Es war sehr interessant zu beobachten, wie die plötzlich, die sind euphorisiert gewesen und haben den Plausch gehabt, jetzt ist man im Halbfinale und Kane ist auch besser gewesen, haben sie gesagt, der Foden ist besser gewesen. Das habe ich jetzt nicht alles so gesehen. Also den Kane habe ich schwach gefunden. Aber das Mal hat ihn das Southgate sogar rausgenommen. Ich weiß nicht, ob er ihn hätte müssen rausnehmen, aber er hat gefunden, es ist der Moment, oder?
Also, was ich vermute, das hängt alles zusammen, logischerweise. Also, dass ein Kane plötzlich einfach nicht funktioniert. Also, Southgate hat die Spieler offensichtlich genommen und in ein Schema gesteckt, wo ihnen über weite Strecken nicht sehr behagt. Und Harry Kane ist ja eigentlich, sieht zwar nicht aus wie einer, aber kann als falscher Neuner spielen. Also ist sehr ein beweglicher Spieler, eigentlich kann mehr als ein klassischer Mittelstürmer. Ist viel variabler, kann mal einen Ball holen, kann sich kann ausweichen, dann müsste aber jemand irgendwo in die Lücke stoßen. Oder? Und dass das Zusammenspiel, die Mannschaft ist jetzt nicht dermaßen zusammengewürfelt, dass man müsste sagen, die müssen sich auch zuerst kennenlernen, dass das Zusammenspiel nicht funktioniert, das irritiert mich und Kane sieht dann tatsächlich nicht gut aus. Aber ich würde jetzt schon sagen, das fällt am Schluss alles auf einen Trainer zurück, wo, und den Punkt muss ich nur noch schnell fertig machen von vorher.
Der Mann hinter der Theke.
Er richtet, genau, der Barkeeper Southgate, er richtet wahnsinnig viel darauf aus, auf Sicherheit. Und ist dann auch mal zufrieden, so wirkt es eben, in eine Verlängerung, in ein Penalty-Schiessen zu gehen. Obwohl er die überlegene Mannschaft muss haben. Also eigentlich müsstest du als England sagen, wir haben jetzt 90 Minuten Zeit, es geht mehr schiessen als der Gegner. Natürlich will man nicht viel zulassen, aber du kannst den Zufall viel besser ausschalten, wenn du die 90 Minuten oder meinetwegen im Notfall 120 Minuten aufwendest, um den Job zu erledigen, als nachher 5 Schüsse, die doch, wenn einer daneben geht, also ein Versuch nicht so aufgeht, wie er sollte, ob er jetzt den Goalie hat oder ob das Goal sonst nicht bereicht wird, das haben wir jetzt als Schweizer gesehen, dann fällt alles zusammen. Das kann auch einem Engländer wieder passieren. Das macht für mich einfach wenig Sinn, dass man sich so stark dem aussetzt und nicht vorher die Entscheidung sucht. Und dort, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Kane und andere Offensivspieler, es ist ja vor allem das englische Offensivspiel, das dermaßen
behäbig ist.
Ja, und wirklich wenig zusammenhängend zu sehen ist und extrem auf Sicherheit bedacht und im Zweifel lieber noch einmal hinten rum spielen. Es gibt Phasen, wo das nötig ist, aber man macht nur das, ja, habe ich den Eindruck. Für mich ist es plausibel, dass da nachher offensive Spieler, kreativere Spieler unter dem leiden.
Ich glaube, es hat die Schuld an allem, ist der Carlo Ancelotti, wo Bellingham aber in dieser hohen Position spielen lassen, viel Erfolg damit gehabt, Bellingham mit Goal geschossen. Und dann hat er auch gefunden, Southgate, ich muss den auch in dieser Position bringen, wo eigentlich für den Spieler des Jahres von der Premier League reserviert gewesen wäre, Phil Foden. Und dann hast du ja normalerweise den Kane, wie du vorher geschildert hast, auch einer, der gängig zurückkommt und in den falschen Neunerbereich kommt, kommt auch noch dorthin, dann geht es irgendwie nicht mehr auf. Besser aufgegangen ist es dann in den paar Minuten, wo der Bellingham weiterhin musste spielen, nach dem Wechsel, den der Southgate vorgenommen hat. Aber ja, der Southgate hat Zeit gehabt, um die Probleme zu lösen, aber bis jetzt ist er immer noch im Turnier und er kann Europameister werden.
Kann er? Also, worst case aus meiner Sicht ist ja dann wirklich ein Finale Frankreich-England, wo die Chance sehr gross ist, dass das wenig passiert in diesen 90 oder 120 Minuten und dann können wir wieder in ein Penalty schiessen.
Aber wo wir das letzte Mal Frankreich im Finale gespielt gesehen haben,
ist etwas los gewesen.
Ordentlich etwas los gegen Argentinien im WM-Finale.
Das gebe ich sehr gerne zu und ich würde mich freuen, wenn es wieder so wäre. Aber Southgate hat ja eigentlich den Deschamps-Vorlage gestohlen und versucht es jetzt auch so, schon eine Weile. Und der Fluch, den du einfach hast, wenn du so spielst, ist, du musst gewinnen. Du musst am Schluss musst du den Kübel
haben. Aber das musst du als England sowieso, jetzt mit dieser Generation.
Ja, aber dann hab doch wenigstens Spass dabei. Das verstehe ich eben nicht. Du
meinst, Spass dabei haben, nicht den Kübel am Schluss in den Finger haben, ist besser als keinen Spass haben, am Schluss Europameister
zu sein. Ja, wenn es wird, hast du natürlich recht. Aber es wäre schade, wenn die recht überkämen mit diesem Stil. Ich wollte es mal so sagen.
Ich bin völlig mit dir. Wir haben jetzt schon Franzosen und Portugiesen in den letzten Jahren gesehen, Erfolg haben mit wunderbaren Fußballmannschaften auf dem Papier, mit hochtalentierten Fußballern, aber mit einem Fußball, der einem wehtut, weil es ist Talentverschleuderung. Es ist,
ja, sehr schön gesagt.
Es ist einfach schade, aber hankerum. Und vielleicht hat es ausgeht, wenn er gesagt hat, es geht nicht nur darum, wenn man ein Turnier gewinnen will, geht es nicht nur darum, möglichst gut zu spielen. Schön spielen, hat er vielleicht auch gemeint. Sondern es ist mehr als das. Man muss halt den Weg finden zum Gewinnen und die richtigen Attribute haben. Also Widerstandskraft, nochmal ein Goal zu bringen, wenn man es dann braucht. Wie gegen die Slowakei, wo der Bellingham der doch nicht ganz so schlechte Fallrückzieher noch gemacht hat, um die Slowaken aus dem Turnier am Weiterkommen zu hindern. Ja, einige Sachen machen es dann aus. Und er denkt so und wahrscheinlich hat er nicht ganz unrecht, dass die meisten Mannschaften, die Titel gewonnen haben, die Momente hatten, wo sie es dann gerissen haben. Argentinien hat ja an der letzten WM auch nicht von A bis Z alles in Grund und Boden gespielt mit Traumfußball, sondern hat auch Moment gebraucht, wo sie dann zugeschlagen haben. Unter anderem das Penalty-Schiessen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Gegen unsere Holland. Freunde aus Holland, genau. Wout Weghorst auf ewige Zeiten unsterblich geworden ist. Nachdem man den Lionel Messi verspottet hat.
Ja.
Ist das unsere Überleitung zu den Holländern? Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, mit Engländern sind wir fertig.
Der Southgate-Satz ist nicht per se falsch. Das Problem ist nur, er leuchtet mir... Also ich finde, du musst etwas machen, zum gewinnen. Und bis jetzt machen die Engländer so wenig, dass man muss hoffen, dass sie nicht belohnt werden.
Man könnte es allerdings ein bisschen zynisch sagen, genug. Nicht so
bis
wenig.
Jetzt genug? Ja, du kannst sagen, ein gutes Ross
genauso so hoch. Wenn wir es nur ganz kurz sagen, was das erste Spiel sehr gut angefangen. Dann haben aufgehört zu shooten, aber der Match gewonnen. Mit diesen drei Punkten schon fast weiter gewesen, vor allem weil man nachher eine Unentschieden gegen Dänemark hergeknurzt hat, hergebracht hat nach ja, gutem, nicht so schlechtem Beginn. Nachher war das Spiel gegen Slowenien, was aus englischer Sicht nicht um so viel gegangen ist. Und Bethner, das Unentschieden okay war. Dann war das Slowakei-Spiel, wo sicher wo England fast draußen war. Wo ich noch mal, also ja, da gibt es nicht viel Schönes zu reden, oder? Mm-mm. Aber sie haben es geschafft. Und dann, finde ich, haben sie ansprechend gegen die Schweiz gespielt. Wenn man die Spiel vorher nicht im Kopf hatte, hat man jetzt nicht gesagt, wie schlecht sind die Engländer. Sie haben normalen Fußball nicht begeisternd, aber sie sind doch in Positionen gekommen. Sie haben ihre auf der Seite die Leute hochgestellt. Sie haben Mittel gefunden gegen die Sachen, die die Schweiz gut macht. Und sie haben es geschafft, die Schweiz vor Probleme zu bringen, was andere Teams jetzt an der EM auch nicht häufig geschafft
haben. Das stimmt. Aber sie haben noch nie gespielt wie eine Mannschaft, die Europameister wird.
Ja, bleiben unter Umständen noch zwei Spiele dafür, aber jetzt haben wir die Überleitung.
Genau.
Wer wird denn Europameister? Genau. Du hast ja sicher deine Meinung nicht geändert in diesen zwei Wochen.
Nein.
Seitdem wir das letzte Mal zusammen über das geredet haben.
Nein, Spanien macht das. Und das ist auch korrekt so.
Wieso ist jetzt das korrekt?
Weil ich denen gerne zuschauen. Und ich finde, das darf belohnt werden. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich denen gerne zuschaue, sondern dass ein neutraler Zuschauer oder jemand, der jetzt nicht unbedingt wegen der einen oder der anderen Mannschaft einschaut, das Spiel von denen schaut, okay, da läuft etwas, die versuchen etwas. Es wird Fußball gespielt, ich würde es so sagen. Und das, vielleicht bin ich da sehr naiv, aber das ist etwas, wo Fußball sollte dann gleich wie die meisten anderen Sportarten auch Unterhaltung sein und nicht Arbeit für die, die schauen. Und das ist bei den Spaniern gegeben. Die haben aufregende Spieler.
Also du würdest sie gerne nochmal sehen. Du bist mit diesen deutschen Fans, die die Petition unterschrieben haben, dass das Spiel soll wiederholt werden, du würdest es gerne wiederholt sehen.
Ich würde das Spiel gerne nochmal schauen. Tatsächlich, da hätte ich nichts dagegen. Selbstverständlich ist die Petition hanebüchen. Lass uns schnell aufrollen. Wir reden jetzt vom Viertelfinale Deutschland gegen Spanien, wo mit 1-1 in die Verlängerung geht und dann am Schluss 2-1 endet. Mikel Merino kurz vor Schluss.
Mit einem Kopfball, der an Michael Jordan, der keinen Kopfball gemacht hat, aber so wie der Merino in der Luft
ist.
Gehangen ist und die Beine auseinander. Also
genau.
Könnte Nike ein Logo kreieren.
Genau. In Stuttgart, Goaljubel an der Eckfahne, wie sein Vater, was, 30 oder 40 Jahre vorher, man weiß es nicht, der gleiche Jubel.
30 Jahre, ja.
Das Fähnli gesagt hat, ja, wie alt kann der Mann sein? Stimmt, ja. Also sehr eine schöne Geschichte. Und dann aber, das ist natürlich der grosse Aufreger aus deutscher Sicht gewesen, von wem ist der Schuss gekommen? Von Musiala.
Musiala. An Arm vom Cucurella.
Genau, vom spanischen Verteidiger, wo sein Arm, ich würde mal sagen, neben dem Körper hat. So kann man es neutral formulieren.
Er hat ihn leicht abgespreizt neben dem Körper und zieht ihn hinten dran richtig Körper noch. Und
ja.
Bei diesem Vorgehen wird trifft er den Ball oder der Ball ihn, wie man es will.
Genau. Ja. Die Deutschen sagen jetzt natürlich, er trifft den Ball. Ich würde sagen, der Grossteil der internationalen Beobachter sagt eher, der Ball trifft ihn, und das ist auch völlig korrekt interpretiert. So. Also,
ich habe wieder mal etwas gelernt über Regeln, weil mein Instant-Gedanke war, der Arm ist draus. Das übliche Wort, unnatürliche Haltung. Hands, Penalty, keine Frage, ist mein erster Gedanke. Und dann hat man mir dann später, und relativ bald nach Spielschluss, nicht nur mir, sondern jeder, der es jetzt will hören, jeder, der hergelassen hat, und das sind fast alle, sind nicht ganz alle Leute in Deutschland gewesen, dass die Regelauslegung von der UEFA klar nochmal festgelegt worden ist, dass die Position vom Arm nicht strafbar ist, wenn er getroffen wird. Und ja, über die Handsregelung als solche, wie sie ist, können wir
eine Sondersendung machen.
Mehr als eine. Oder eine Handlose. Und das ist unbefriedigend. Ich glaube, wir können es bei dem stehen lassen, es ist unbefriedigend, die Handsregelung, wie sie ist. Aber es gibt eine, und mit der muss man jetzt im Moment, ist ein Turnier im Gang, leben, und es ist ein bisschen peinlich, dass einige Petitionen verfasst werden, aber das ist man sich ja gewöhnt. Immer ist jemand neu, man hat sich benachteiligt gefühlt und hat dann so, also ja, es ist ja, ja einfach, da muss man wahrscheinlich einmal, also ich kann es nicht so genau, aber einmal einklicken, oder?
Irgendjemand hat jetzt einfach sehr viele Daten von Leuten, die sich mit den Fußballregeln nicht so gut auskennen. Nein, also, man kann es ja relativ simpel sagen, also, ah, gut, nein, es stimmt. Es ist nicht relativ simpel, weil es ist die Handspielregel. Aber rein, also wenn man es vom Geist der Regel her anschaut, ist sowieso klar, dann ist es nie im Leben Penalty. Du kannst dem Spieler dann keine Sekunde Absicht unterstellen.
Wenn es nach dem Geist gehen wäre, dann hätten die Deutschen auch kein Penalty bekommen in der Runde vorher gegen Dänemark. Aber das ist für mich ein klarer Penalty.
Leider ja. Genau.
Weil an der Hand berührt, ausgestreckte Hand.
Genau. Jetzt müssen wir, ja. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn man sich überlegt, für was die Handspielregel eigentlich da ist, dann sollte es kennengeben, aber so wie die Regeln im Moment ausgelegt werden, ist es ein Hands von Joachim Andersen gegen vom dänischen Spieler, der zum tragischen Held geworden ist, weil er kurz vorher ein Goal geschossen hat, wo sein Kollege im Offside war und irgendwie
10 Spitze.
120, genau, auch minim, und 120 Sekunden später kommt der Ball an die Hand über, kann man sagen, im eigenen 16er und verursacht einen Handspenalty. Also, das ist eine bittere Szene für denen, wo man aber kann sagen, okay, das wird im Moment pfiffen, ist ja so. Auch wenn wahrscheinlich jedem, wo man auch als Verteidiger gespielt hat, bewusst ist, dass das passieren kann, ohne dass du irgendetwas
keine dafür Absicht
kannst. Genau. Ja. Das jetzt als Penalty gesehen, das finde ich schon fantasievoll, vor allem wenn man bedenkt, dass, also es gibt die, ist jetzt natürlich ausgegraben worden, eine Pressekonferenz von Roberto Rossetti, das ist der italienische Schiedsrichter verantwortlich von der UEFA, vor dem Turnier, wo er erklärt, genau anhand von verschiedenen Szenen, was ist jetzt ein Hands und was nicht, und da gibt es eine aus dem Spiel, was ist City gegen Leipzig? Excuse. Spiel City gegen Leipzig, wo der Luke Bacchio Lumbe, warte jetzt mal, wie heisst der Kollege? Ich weiß es nicht, ein Leipzig-Verteidiger.
Ja, ich weiss, der französische Leipzig-Verteidiger.
Der Ball hat die Hand überkommt und es ist praktisch die gleiche Szene. Er hat sie leicht abgespreizt, ist aber mit der Bewegung gut erklärbar und dann spickt es die Hand nach hinten weg.
Ist der
Penalty? Und der Herr Rossetti sagt dann in dieser Szene, wo man auf Video nachschauen kann, never a penalty, never. Also es ist sehr klar kein Penalty. Drum,
also vergleichbar mit der Cucurella-Situation,
genau,
oder
nicht genau. Anders. Entschuldigung, jetzt, ja, gut sagst du das. Ja, richtig, es ist. Also die Szene, wo Fußball Deutschland gerne Penalty gehabt hat.
Never a penalty.
Never a penalty.
Ist dann nicht das Diagramm gezeigt worden, wo die verschiedenen Armhaltungen sind?
Nein, das ist
wo oben der rote Bereich, ja, und ein grüner Bereich und dann hat es noch einen gelben Bereich. ja, wo dann wahrscheinlich, ja, lassen wir das.
Ja.
Handsregelung sehr, sehr schwierig, aber sehr schön, und damit Diskussionen nicht zu kurz kommen. Ja, Aber klar, dort müssen die älteren Herren, die dort ja mal so den Regeln umschrauben, vielleicht nochmal über die Bücher. Aber ja, über das haben wir auch schon geredet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal das duschiert haben, eben die Idee, dass man einen indirekten Freistöss gibt. Wie haben sie im Strafraum, wo nicht gerade einer auf der Grundlinie, auf der Torlinie noch den Suarez macht und das Goal mutwillig verhindert.
Das muss eine Idee vom Dino sein.
Ich finde, ich habe sehr viel Freude an dieser Idee, weil dort entspricht dann die Strafe am Vergehen, oder?
Also, ja, würde es jetzt für mich unnötig kompliziert machen. Ich finde, man kann doch damit leben, aber jetzt sind wir eigentlich schon zu fest im Detail. Meiner Meinung nach kann man damit leben, dass der Ball in einem Spieler an die Hand spickt und dann ist es entweder Hands oder nicht. Und Absicht als entscheidender Faktor sollte eigentlich wichtig bleiben. Was ist unnatürlich? Das Thema hast du dann auch bei so Situationen, wo Spieler aufspringen und jemanden breichen mit dem Ellbogen zum Beispiel oder mit dem Arm am Kopf. Und dann kann man dann irgendwie sagen, ja, was hat der Arm nicht oben verloren? Ja gut, wenn du einmal in deinem Leben versucht hast aufzukumpen, dann weisst du es eigentlich schon.
Ja, man kann es so machen wie die holländischen Fans, die hüpfen, die haben die Arme nicht oben, wenn es dann nach rechts und nach links
geht. Zitieren wie immer der Urs Meier an dieser Stelle, der vor Jahren mittlerweile im Fernsehen mal gesagt hat, Fußballer sind keine Pinguine. Die Arme müssen irgendwo annehmen. Ich finde, das ist keine schlechte Faustregel.
Ja, aber eben, da haben wir ja auch schon so einen Penalty gesehen, an der EM Italien-Kroatien ist es meiner Erinnerung nach gewesen, wo ein Arm auch oben war und einer noch versucht, sich wegzudrehen und wird getroffen. Penalty, keine Diskussion.
Ja.
Man hat versucht, eine Schwarz-Weiss-Regel zu bauen und es ist keine Schwarz-Weiss-Regel. Für das Empfinden der Leute zumindest nicht. Für die Schiedsrichter ist man vielleicht einen Schritt näher gekommen, um es einfach zu behalten. Die Absicht zu erkennen, ja, da müssen wir halt schon in das Hirn hineinschauen und dort
das sind wir auch, nicht mehr lang gehen,
da sind wir Menschen überfordert, aber für das gibt es ja
KI. KI kann das sicher gleich feststellen, ob das Absicht ist oder nicht. Aber jetzt sind wir bei den Deutschen gewesen. Wir halten fest, sind wir uns einig, oder? Zu Recht hat es den Penalty
nicht. Wir sind zu den Deutschen gerade, aber eigentlich wollten wir darüber reden, wer Europameister wird. Und man kann so viel sagen, die Deutschen werden es nicht sein. Können auch noch 1 Million unterschreiben. Es wird sich nichts ändern da. Dann werde ich, man hat gar keine Zeit. Ich will das Spiel auch gerne noch mal sehen, Spanien-Deutschland. Aber die könnten ja jetzt abmachen. Wir spielen eine Woche nach dem, weil es hat ja zu wenig Spiel generell im Fußballkalender. Nein, das ist eine zynische
Wirkung. Ein Revanchekampf, genau. Wer wird Europameister? Also, man hat Spanier ganz kurz angeschnitten, bevor wir zu den Deutschen geraten sind. Das ist für mich der Europameister der Herzen.
Ja, aber der Herzen, da haben jetzt Mannschaften herzvolleren Fußball gespielt als die Spanier noch. Ich denke an die Türken oder an die Georgier. Aber die Spanier haben eine sehr gute Mannschaft,
die
positiven Fußball spielt. Aber gegen Deutschland, jetzt gerade, wenn wir bei diesem Spiel sind, irgendwann mal die Initiative völlig aus der Hand
kriegen lassen.
Auch ein bisschen gemütlich geworden ist, ein bisschen schon fast englisch, sich einfach das Spiel über die Zeit schaukeln. Und dann haben wir festgestellt, die Deutschen entwickeln Wucht, wenn sie hinten sind, haben gut gewechselt, Dynamik reingebracht und es ist dann an einem sehr dünnen Faden gehangen, dass wenigstens noch ins Penalty schiessen hätten müssen. Und ja, die Schweizer Sicht wissen wir, gegen Spanien kann man auch Penalty schiessen verlieren. Allerdings, ja, die Spanier haben auch schon Penalty schiessen verloren.
Ja, ich würde jetzt sagen, mir gefällt, ist jetzt wahrscheinlich, kann man mir vorwerfen, dass ich jetzt Fakten so drehe, wie sie mir gerade passen. Zum ersten Mal in der Geschichte von dem
Du romantisierst doch die Erfolge von diesen Spaniern ein bisschen.
Nein, ich finde, mir gefällt ja dann tatsächlich, dass die Mannschaft nicht so abzockt ist, wie zum Beispiel die Französische, die von Anfang an sagt, wir sind jetzt da, wir werden den Match gewinnen. Wir wissen noch nicht genau, wie und wenn, aber dir sagt sicher mal kein Land bei uns. Und den Rest regeln wir irgendwie. Und bei den Spaniern ist es okay, man geht in den Match rein, man versucht etwas, man macht was. Dann lässt man sich vielleicht sogar hinreissen und versucht irgendwie zu verwalten. Merkt nachher aber, okay, jetzt müssen wir gleich wieder. Reisst es dann ja auch irgendwie noch raus. Also es geht etwas. Und um das sollte es ja eigentlich gehen. Darum wäre natürlich mein Traumfinal Spanien gegen Holland. Weil die Holländer pures Chaos gefühlt. Grosse Fußballtradition. Gleichzeitig spielt man im Moment irgendwie der Koeman spielt mit 2 Systemen. Eins ohne Wout Weghorst, wo er jeweils startet mit dem Memphis Depay als falschem Neuner. Und dann, wenn sie hinten sind und den Wake-up-Call bekommen, dann kommt der Weghorst und es wird wird geradlinig und plötzlich funktioniert vieles.
Ich bin auch ein bisschen traumatisiert ist vom Wout Weghorst, weil ich mit Sympathie für Manchester United ihn ein bisschen zu oft haben müssen sehen. Aber er hat tatsächlich
Man United gespielt zwischenzeitlich.
Er soll angeblich eigentlich ein Goal geschossen haben. Ich kann ihn aber mehr nicht als doch. Und ja, er hat seine Wirkung wirklich gebracht, ich würde jetzt mal sagen, vor allem in dem Türkei-Spiel, wo die Holländer das Spiel gedreht haben, haben sie einen gehabt, der vorne reingeht, mit aller Wucht, mit allen technischen Mängeln, weil das Goal fällt, ja, dann nach einem missglückten Abschluss von ihm kommt nachher der Corner und dann kommt das Goal. Aber sie haben mehr Wucht entwickelt und ja, es ist ein Plan B da. Und sonst hat man noch nicht von vielen Mannschaften einen Plan B gesehen. Ja, und die Holländer haben schon Qualität, wenn sie schwungvoll spielen. Aber wir hatten auch nach dem 2-1 Führungstreffer dem Eigengoal, dem X, das war das 12. von der EM,
glaube ich. Ja, gar nicht mit 12.
Ich glaube, wir sind bei 12. Spielt der Krolle 11, 12? Ja gut, doch 12 ist dann mehr als auch schon als beste
WM. Das
ist ein neuer Rekord. Ja. Ist wahrscheinlich jetzt fast ein bisschen untergegangen, nachdem wir die ganze EM schon viel von Eigengoal geredet. Man hätte ja fast die Lupe gebraucht, um festzustellen, dass das nicht das Goal von Gakpo war. Aber nachher haben die Holländer enorme Mühe gehabt, um das 2-1 über die Zeit zu bringen gegen die Türken, wo das in die Waagschale geworfen haben, wo sie schon die ganze EM reingerührt haben. Viel Energie, viel Herzblut, viel Mumm und auch fußballische Qualität. Dass das 2-2 nicht gefallen ist, ist fast ein Wunder, weil es hat doch ein paar Mal eigentlich fast müssen fallen. Da hat sogar noch der Wout Weghorst, den wir schon erwähnt haben, auch noch im eigenen Strafraum rettend um Millimeter eingegriffen am Boden liegend. Ja, so überzeugend hat mich dann die Holländer auch nicht gedacht. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Holländer da jetzt bitte, lieber Kollege Marcel Pern, bitte weglassen. Dann wünschen wir gute Besserung, hast du gerade nicht zu weg. Das Holländer im Finale verpasst und England im Finale steht. Ich kann mir das gut vorstellen.
Es wird natürlich jetzt ein Kulturschock für die Holländer. Jetzt haben sie die leidenschaftlichen Türken als Gegner gehabt, die wirklich als Mannschaft richtig Dampf in der Lage waren zu machen und auch im spielerischen gewisse Akzent gesetzt haben. Und jetzt kommen die ganz kühlen Engländer. Das wird eine Umstellung. Jetzt ist die Frage, ob nicht die Elite oder nicht. Eigentlich ist ja das Low-Event-Spiel gut für die Holländer, könnte man annehmen, weil dann haben sie weniger Chancen, um sich irgendwie auf dem Platz nicht einig zu sein und irgendwelche Abstimmungsschwierigkeiten sich einzuhandeln. Aber ja, ich bin einverstanden, dass England sicher Favorit ist. Wenn man will, dass der Finale Unterhaltung bietet, dann muss es Spanien-Holland sein.
Ich habe auch gerne spektakuläre Affischen, muss ich sagen, wobei im Endeffekt ist dann gar nicht ein Zirkus, wenn ich ein Spektakel will, oder ein Theater. Es ist Fußball, da würde ich gerne, dass die Mannschaft, die den Weg findet zum Gewinnen, den Weg auch findet und ich das kann verfolgen. Ich finde das auch interessant. Manchmal tut man zu hohe Ansprüche an Unterhaltungswert. Um das geht es eigentlich nicht in erster Linie, sondern es geht darum, Matches zu gewinnen. Und darum könnte ich gut mit dem Finale Frankreich-England leben und fände den auch interessant.
Ja, wir würden uns den dann schönreden, selbstverständlich. Aber, ach, ich meine, zwei grosse Fußballnationen, zwei Länder mit einer grossen Fußballtradition und Kultur wären das ja dann. Aber gut, das kann man bei den Spaniern und den Holländern auch sagen. Also aus dieser Perspektive haben wir sowieso gewonnen. Es gibt jetzt keine Nation, wo man sagen muss, was haben die da verloren.
Und für dich sieht es auch nicht so schlecht aus. Du hast die Engländer vor dem Turnier als Europameistertipp, die Spanier während dem Turnier und jetzt noch keinen neuen Europameister definiert. Das wirst du unter Umständen nach dem Halbfinale müssen machen. Who knows? Was wäre denn wie Holland, Frankreich? Kannst du jetzt schon mal sagen, wenn das der Finale wäre, wer dann gönnt?
Ja, nein, dann ist Frankreich aus meiner Sicht klarer Favorit. Aber eben, man hofft dann darauf, dass wahrscheinlich der Xavi Simons doch irgendwo noch einen genialen Moment im Ärmel hat, wo er noch nicht so viel gehabt hat an diesem Turnier, meiner Meinung nach. Aber ja, ich glaube, dann sind Franzosen sind ja am Schluss sowieso wahrscheinlich die Mannschaft, die am meisten mitbringt, wenn man es ganz nüchtern anschaut. Also sie hat das Beste Spielermaterial, darf man glaube ich jetzt wieder sagen, rein.
Jetzt, wo die Deutschen draußen sind, darf man von Spielermaterial
reden. Nein, das war eine sehr lustige Debatte, glaube ich, in der ersten EM-Woche, oder, wo sich irgendwie dann im ZDF noch intern, also Moderatoren und Experten, irgendwie vor laufender Kamera zu dem Thema gegenseitig gestichelt haben. Also, sie haben die besten, den besten Kader, sie haben zu wissen, wie man Turnier gönnt, das kann eben der Herr Southgate gar nicht für sich reklamieren. Ich weiß gar nicht, von was es der redet, wenn wir noch einmal auf das Zitat von vorher zurückkommen.
Nein, das hat er eben von den Franzosen gelernt.
Aber er ist ein reiner Theoretiker. Das ist wie das, was der Ottmar Hitzfeld über uns Journalisten mal gesagt hat, der uns als Eunuchen bezeichnet hat. Weil wir einfach wüssten, wie es ging, aber machen können wir es selber ja gleich wieder nicht. Ja, natürlich ist Frankreich die Mannschaft von diesen vier, oder?
Also Frankreich hat sicher viele Spieler, also vom Spieler, vom Kader und von der Auswahl
her. Vom spielerischen Potenzial.
Ja, ich habe das Wort Spielermaterial versucht zum Schiffen. Ist,
elegant.
Ja, nein, elegant ist anders. Aber von dem her sind sie sicher gut bestückt, aber das sind ja andere Mannschaften auch. Wir haben ja gesagt, der Engländer... Das Problem der Engländer ist nicht, dass sie nicht genug gute Spieler haben. Oder? Die haben auch noch ein paar Leute, die man könnte bringen, können daheim lassen, wie die Franzosen auch. Dort haben wir mal vorgerechnet, dass auch Frankreich D noch könnte eine gute Rolle spielen. Ja, wahrscheinlich wäre Spanien D auch nicht so schlecht.
Nein,
nur weil wir die Leute nicht so kennen, jeden Einzelnen. Also vielleicht würden wir sie auch kennen, aber dort hat sicher genug gute Fußballer dabei. Also das Spielerreservoir ist auch in Spanien und in England gross genug. Und die Holländer haben ja auch recht viel Talent in der Mannschaft. Das sind schon vier Mannschaften jetzt da, die mit Substanz.
Endsport.
Der erste Sieg von Lewis Hamilton nach 56 sieglosen Rennen. Ist der Hamilton zurück?
Ja, zumindest zurück zu oberst auf dem Podest. Wenn er das nächste Mal wieder gönnt, weiß ich nicht. Mercedes scheint ja irgendwie mindestens daheim zu funktionieren. Ja, es hätte ja viel zusammenkommen müssen, dass es jetzt gelangt hat. Also ich glaube, frühestens nächstes Jahr im Ferrari-Cockpit. Tour de France, Tadej Pogacar schon arg strapaziert. Seine Kräfte, hat er zu viel investiert schon?
Ich habe fast ein bisschen, Angst ist ein grosses Wort, aber ich mache mir Sorgen um ihn, dass er sehr viel probiert hat und noch nicht so viel rausgeholt hat. Und der Mann, was er am Schluss dann gleich gerichtet hat in den letzten Jahren, der Vingegaard, ist immer noch unbeschädigt, für das er ja doch mit einem gewissen Rückstand fitnessmäßig in die Tour reingegangen ist. Und wir erinnern uns noch das letzte Jahr, wo dann im Zeitfahren, wo er den Pogacar die nötige Zeit abgenommen hat, wo es vorher nur Sekundendifferenz gab und nachher ist der grosse Einbruch von Pogacar am Tag darauf. Ja, ich mache mir Sorgen um den slowenischen Kollegen. Bayern München ist grossräumig investieren, hat eine Transferoffensive gelandet. Palinha, Olysee, Ito, was haltest du von dem? Später kommt vielleicht noch der Tat dazu.
Ich staune, dass man das jetzt mit dem Palinha doch noch anbekommt, nachdem man vor einem Jahr ja an der Transfer-Deadline gescheitert ist, beziehungsweise am Mangel an Ersatz für Fulham. Das sind gute Transfers, grundsätzlich. Ich glaube, in vielen Fällen ist es dann aber geht es da um Kaderbreite vor allem. Also man macht jetzt die Goretzkas und Kimmichs überflüssig, okay. Ob es denn die grossen Reisser sind, das ist nochmal eine andere Frage. Also das Bayern-Gens, viel besungene. Ich weiss nicht, ob das die Spieler sind, die das verkörpern. Der Michael Olise ist, oder Franzose, den muss man eigentlich anders aussprechen, aber zu viele Premier League-Kommentatoren gehört den Namen schon verhunzen. Ein Spieler, der bei Crystal Palace bis jetzt gute Fouls gemacht hat, der soll jetzt schon mal zeigen, dass es dann auf ganz, ganz Top-Level auch so gut funktioniert. Palinha, jetzt mit den Portugiesen, gute Europameisterschaft gespielt, aber auch in Fulham in der Premier League. Bayern-Transfer wäre ja dann eigentlich nochmal einer von der Kategorie Harry Kane. Also von dem her, ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen die Vorarbeit, bevor dann noch einer kommt, der richtig für Spektakel sorgt. Apropos FCB, dort droht der Geldspeicher langsam zu überlaufen, hat man das Gefühl. Riccardo Calafiori, Renato Vega, Dan Ndoye. Drei Namen, die auf dem Transfermarkt hoch gehandelt werden, zum Teil kurz schon vor Abschluss von einem Wechsel sind. Und überall verdient der FCB mit.
Eben bei Calafiori und Ndoye ist man heftig beteiligt, wenn ihr verkauft werdet. Und spricht wahrscheinlich, beim Renato Veiga bin ich ein bisschen überrascht, dass der Spieler, den ich zwar schon gut gesehen habe, aber auch schon schlecht gesehen habe beim FCB, für, was sind das, 14 Kisten?
Ja, offenbar
14 zu Chelsea Millionen. Geht, das ist wahrscheinlich bereits überholt inzwischen. Hat vielleicht schon, vielleicht kursieren schon Bilder mit, wie er einen Vertrag unterschrieben hat. Ja, ich bin hier stumm in seinem Fall, bei den anderen zwei, ja, also der Calafiori hat sicher Potenzial verraten, wenn er zu Basel war, ist jetzt vielleicht ein bisschen overhyped, aber schön für den FCB, der da einen guten Job gemacht hat in dem, im Zusammenhang von dem, mit denen, was die Spieler geholt haben und so weiterverkauft haben, dass sie jetzt nochmal klingeln in der Kasse. Noch nicht ganz unwichtige Frage. Wimbledon, nur mal bei den Männern, wenn wir fragen, wer gönnt das Turnier?
Jetzt habe ich gerade Angst gehabt, bei den Frauen, es fällt ja noch ein bisschen unübersichtlicher. Ich finde es auch bei den Männern jetzt nicht offensichtlich, wer der Sieger vom Platz geht. Ich muss sagen, ich habe noch nie alle so viel gesehen, dass ich das jetzt abschliessend beurteilen würde.
Aber du warst erst gerade in England am Wochenende.
Das stimmt, ja, aber dort habe ich keine Sekunde Tennis gesehen. Ich glaube, am Schluss Sinner ist gut drauf. Alcaraz ist aber gleichzeitig der Mann, der vor einem Jahr gewonnen hat, der ein grosses Finale gewonnen hat, wo irgendwo, glaube, das gibt dem noch mal etwas. Ich bin bei unserem spanischen Freund Carlos Alcaraz.
Was ist ein Djokovic, wo möglicherweise wäre, denn wir reden auch schon aus dem Weg raus, aus dem
Turnier. Eben, vielleicht ist der ja dann schon draus. Ich traue dem Ellbogen nicht so ganz. Oder wo fehlt es gerade im Moment?
Noch mehr Jeans zu fehlen. Jetzt ist der grosse Moment. Tippen. Genau.
Also, was haben wir da? Wir gehen chronologisch. Am Dienstagabend, 9 Uhr, Schweizer Zeit, Spanien, Frankreich, sag.
Spanien 0, Frankreich 2.
Ui! Ich bin vorhin. Ja, ich sage auch 3-1 für Frankreich. Nach Verlängerung aber. Das letzte Goal
fällt also, aber jetzt bist du. Du kannst nicht 3-1 für Frankreich
tippen.
Du hast gesagt,
wieso?
Spanien wird Europameister.
Ja, sie hat das auch verdient. Aber ich glaube, dass es am Schluss in diesem Match die Franzosen irgendwie machen. Oder muss ich jetzt meinen Tipp wechseln?
Komm. Ich verbiete dir 3-1 für Frankreich.
Also ich sage jetzt schnell, die Herleitung wäre, es steht 1-1 nach 90 Minuten. Dann machen die Franzosen irgendwie nach einem Standard 2-1. Und das 3-1 fällt dann in letzter Minute bei einem Konter Colomiani wahrscheinlich oder so, wenn die Spanier raus nach vorne werfen. Aber da das nicht erlaubt ist, offensichtlich,
nein, ist nicht erlaubt, das geht nicht.
Würde ich sagen, wir drehen den Spieß um und Spanien gönnt in einem begeisternden Match 3-2. Spanien muss das Spiel abgewinnen, indem sie eins mehr machen als der Gegner.
Penaltyschüsse wäre auch noch eine Option.
Nein, das machen wir nicht. haben wir das grosse Trauma jetzt nach dem Ausscheiden von der Schweizer Nazi. England-Holland am Tag drauf, also sprich am Mittwochabend. Was habe ich zuerst gekommen, oder willst du? Du hast vorhin zuerst. Und
also mach du zuerst.
Also ich...
Da ist dir nichts verboten. Da darfst du tippen, was du willst.
Ja, ich habe heute schon neu getippt und ich weiss ehrlich gesagt nicht, was ich tippt habe.
Ja, du, aber das sind immer noch aktualisierte Versionen von einem Tipp.
Das stimmt, muss man fairerweise sagen. Nein, ich glaube, es ist. Und dort habe ich übrigens dann eben auch 3-1 für Frankreich getippt, darum habe ich versucht, jetzt dabei zu bleiben. Aber lass uns das doch seriös machen. Ich sage. Ja, dann muss ich auf die Engländer gehen. Es geht nicht anders. 2-1 wahrscheinlich irgendwie gemurkst.
Also wenn jetzt jemand nach dem, wo das los behauptet, du sagst ein bisschen wankelmütig, dann kann man dem nicht widersprechen.
Nein, aber da muss man jetzt sagen, das Herz sagt Holland. Die sollen das irgendwie machen. Irgendwie. Ich meine, man könnte dann eben auch sagen, sobald der Wout Weghorst kommt, sagen sich die Engländer, was? Der? Nach der Erfahrung in Burnley und bei Manchester United. Und dann aber staunen sie, weil der im Holland-Trikot irgendwie immer noch für mehr Ärger sorgt. Beim Gegner.
die Tipps, die du nicht mehr kannst ändern, die sind ja zu Buch geführt worden. Das sind die Viertelfinaltipps, die du mit dem Dino gemacht hast. Oh. Vielleicht werden wir die noch kurz auflösen.
Ja, sehr gern. Sehr gern. Also, ich habe mich jetzt festgelegt, 2-1 für die Engländer.
Ja.
Gut, also, willst du auflösen?
Was war es? Frankreich, Belgien, das ist schon so lange her.
Ja.
Hast du 1-0 getippt und der Dino 1-2. Da bist du 1-0 in Führung gegangen. Sehr und so gut. Portugal, Slowenien, hast du auf einen 4-0-Sieg von Portugal getippt und der Dino auf einen 2-0-Sieg. Es ist beides nicht eingetroffen, aber Portugal hat gewonnen gehabt. Rumänien gegen Holland hast du. Jetzt versuche ich das richtig zu interpretieren. Hast du 1-0 für Rumänien getippt und der Dino 3-0 für die Holländer? Das eine ist eingetroffen, nicht das, was du gesagt
nein,
hast.
Nein.
Und Österreich-Türkei hast du 2-0 für Österreich getippt und der Dino 3-2 für Türkei.
Kessler.
Und der Dino Kessler ist der Sieger von diesem Tippspiel.
Er gönnt da damit einen feuchten Händedruck. Was er aber auch, glaube ich, braucht, weil du musst noch das Burrito-Update geben. Aufmerksame Hörer wissen.
Ja, das Burrito-Spiel, wo mir der Dino und ich durchgetippt haben, mehr oder weniger die Viertelfinale zuerst, ist die erste Runde gewesen, die habe ich. Darf ich das jetzt sagen? Das musst du fast du sagen, dass ich gewonnen habe. Das wäre schon ein bisschen unbescheiden.
Mir ist das gar nicht bewusst gewesen, dass es so ist. Aber in dem Fall verkünde ich das jetzt. Du hast Stefan Roth, Trommelwirbel, du hast gewonnen. Du bist Sieger vom, wie nennt sich das offiziell? Das
Burrito-Spiel.
Burrito-Spiel.
Ja. Okay. Also ja. Ich esse auf Kosten von Dino Kessler ein Burrito.
Mehrere Burritos.
Nur einer ist. Also gut, ich weiß nicht. Es könnte noch ein zweiter dazukommen. Es ist bereits die zweite Runde im Gang und die steht nach dem Halbfinale 2-2. Ist also dort noch alles
ach
offen.
So, okay.
Es werden Burritos verspissen.
Ja. Okay, also am Schluss profitiert vor allem Burrito-Industrie.
Ja, Taqueria heisst, glaube ich, das Lokal, wo wir streifen werden.
Die in,
es hat zwei in Zürich, soviel ich weiß.
Okay.
Die an der Wadener Straße.
Ach so, nein, ich meine, es gibt irgendwo im Raum Escherwies auch noch mal so einen. Aber vielleicht ist das falsch.
Es gibt noch eine in Altstädte, die ich kenne von der Griechen. Aber es gibt schon ein paar Burrito-Läden in Zürich. Ich habe das sehr gerne, sehr erfreulich. Und freue mich jetzt schon darauf, wenn der Dino in der Ferien mal Zeit findet, dann zum Taco-Sinneschrauben.
Feine Herr.
Burrito-Sinneschrauben.
Feine Herr. Okay, also. Müssen wir sonst noch etwas? Hätten wir sonst noch ein loses Ende, das wir zusammenfügen müssen?
Nein, ausser du willst noch mal einen Tipp revidieren.
Nein, ich lege mich fest. Was war es? Spanien 3-2 gegen Frankreich und die Engländer 2-1 gegen Holland. Leider. Danke fürs Zuhören. Tipp, geht ja nicht das wetten.
Ja, kommt drauf an was von deinen verschiedenen Tipp-Versionen.
Nehmt einfach den richtigen Tipp.
Pro und Konter.